Tatort Berlin. Die Ampel ist seit gestern Abend tot. Aber jetzt mal ganz spitzfindig gefragt, welcher Übeltäter steckt da eigentlich wirklich dahinter?
Ich habe dem Koalitionspartner von der FDP heute Mittag noch einmal ein umfassendes Angebot vorgelegt, mit dem wir die Lücke im Bundeshaushalt schließen können, ohne unser Land ins Chaos zu stürzen.
Stattdessen hat der Bundeskanzler seit heute Nachmittag ultimativ von mir verlangt, die Schuldenbremse des Grundgesetzes auszusetzen. Dem konnte ich nicht zustimmen, weil ich damit meinen Amtseid verletzt hätte.
Nicht der Gärtner, sondern die Schuldenbremse war es. Zumindest hat sie entscheidenden Anteil am Zerbrechen der Bundesregierung. Und da stellt sich, finde ich, schon die Frage, was zur Hölle ist das eigentlich für ein Instrument, das gerade dafür sorgt, dass die gesamte Regierung kollabiert? Warum führt sie sogar dazu, dass die Bild-Zeitung schreibt, dass Christian Lindner feuchte Augen von ihr kriegt? Und es hört sich vielleicht etwas banal an, aber woher kommt eigentlich die Idee von so einer Obergrenze für Schuld?
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Mit Gregor Lischka und Markus Wolf.
So, wir wollen in diesem Podcast ja alle zwei Wochen auf die großen, aber auch die kleinen Wirtschaftsphänomene gucken, die unseren Alltag prägen. Und eigentlich wollten wir heute über ein ganz anderes Thema sprechen, haben die Folge eigentlich auch schon längst im Kasten. Aber jetzt sind gestern Nacht die Nachrichten, ja, kann man sagen, wahrscheinlich kollabiert. Und das hat auch einen entscheidenden Grund in einem, ja, Wirtschaftsthema, nämlich der Schuldenbremse, die da ihre Finger im Spiel hat. An der Schuldenbremse ist die Bundesregierung nämlich letztendlich gescheitert, beziehungsweise hat sie die Koalitionspartner gespalten. Und weil die Schuldenbremse offensichtlich ein Thema ist, was für viel Furore sorgt, schalten wir jetzt mal genau dorthin, wo das Drama gerade seinen Lauf nimmt, nämlich nach Berlin, in dem Fall zu Markus ins Wohnzimmer. Hallo Markus.
Hallo, grüß dich. Ich habe extra mein Bild verpixelt so ein bisschen, ne, dass du nicht alles siehst.
Wie es bei dir im Wohnzimmer aussieht. Wo wohnst genau. Du? Wohnst du am Bundestag oder doch eher im Spreewald?
Ich will nicht zu viel verraten. Ich sehe den Fernsehturm von mir aus.
Okay, also irgendwie hört sich nach Ostberlin an. Du weißt, ich habe es gerade schon mal gesagt, das ist eine sehr tagesaktuelle Folge. Wir haben uns nicht viel auf jetzt vorbereiten können. Vielleicht hört ihr es auch an der Qualität. Markus sitzt, wie gesagt, bei sich in einem Zimmer in einem unbekannten Ostberliner Stadtteil. Ich selber sitze auch in einem Vorort von Frankfurt. Wir machen das hier alles irgendwie halbwegs hemdsärmlich und entschuldigen jetzt schon mal, falls es sich von der Audioqualität nicht so anhört, wie ihr es vielleicht von uns gewohnt seid. Markus, wir wollen jetzt natürlich trotzdem erst noch mal klären, was ist überhaupt diese Schuldenbremse? Es ist ja nicht ganz unerheblich. Ich habe es schon mehrfach erwähnt, die Regierung ist am Ende, die Schuldenbremse sorgt für jede Menge Emotionen. Laut Bild-Zeitung hat Christian Lindner heute Tränen in den Augen gehabt, als Bundespräsident Steinmeier ihn für seinen Einsatz für die Schuldenbremse gelobt hat, als hätte da jetzt irgendwie ja so eine Art Lebewesen mit vollem Einsatz am Leben gehalten. Vielleicht mal ganz basic, was ist diese Schuldenbremse?
Ja, also es ist vielleicht sogar ein bisschen trivial, aber es ist erstmal das in der Verfassung festgeschriebene Verbot, neue Schulden aufzunehmen. Das heißt, der Staat muss mit seinen Einnahmen klarkommen und darf nur das ausgeben, was er einnimmt in einem Jahr. Da gibt es ein paar Abers dabei, da kommen wir vielleicht gleich zu. Und das Ganze steht in Artikel 115 für alle, die sich da feinschmeckerisch
die im Grundgesetz zu Hause haben und jetzt mal blättern
genau,
wollen.
Artikel 115 des Grundgesetzes, genau.
Wir hatten in einer früheren Folge dieses Podcasts, könnt ihr gerne in unseren Feed auch nochmal schauen, ja auch schon mal darüber gesprochen, wo sich der Staat eigentlich Geld leiht, beziehungsweise bei wem, und dass das im Prinzip prinzipiell rein technisch betrachtet auch überhaupt kein Problem ist, erstmal Schulden zu machen, beziehungsweise aufzunehmen. Markus, wann hat man sich denn dafür in Deutschland entschieden, sich das sozusagen aus politischen Gründen aber selber ein Stück weit zu verbieten?
Also eingeführt wurde die Schuldenbremse 2009, also vor knapp 15 Jahren. Ich weiß gar nicht, ob alle, die zuhören, sich daran erinnern können, so ganz genau. Damals gab es eine große Koalition, also zwischen SPD und CDU, CSU. Und ja, wir wissen ja mittlerweile, dass sie auch im Grundgesetz steht. Das war also eine Zweidrittelmehrheit, die dafür nötig war, die wirklich in die Verfassung zu schreiben. Es gab da eine große Einigkeit bei der CDU, CSU, aber auch bei der SPD, dass man sowas braucht. Und damals war das ja die Zeit der Finanzkrise, also einer großen Wirtschaftskrise. Und da hat man im Prinzip gesagt, man braucht jetzt ein Stoppschild in Zeiten, wo vielleicht jeweils die Parteien ihren eigenen Klientels Geschenke machen wollen und hat gesagt, wir bauen jetzt so ein Stoppschild in die Verfassung ein. Dazu muss man aber auch sagen, das war die Begründung, die offizielle, das stand aber schon seit 2005 im Koalitionsvertrag von dieser Koalition, von der Großen Koalition, also schon vor der Finanzkrise und zeigt auch, dass das vielleicht schon so eine moralische Grundüberzeugung war, die auch schon länger da war bei vielen Haushaltspolitikerinnen und Haushaltspolitikern, dass man sowas jetzt reinschreiben sollte. Und das war damals schon sehr beachtenswert. Und mittlerweile sagen auch viele, die da beteiligt waren, dass das wahrscheinlich nicht die beste Idee war, das so hart als Regel reinzuschreiben, weil man eben wirklich eine ganz klare Obergrenze oder eine ganz klare, harte Regel sich reinschreibt. Und vorher hatte man noch so ein bisschen Spielraum. Da hat man gesagt, man darf Schulden aufnehmen, wenn sie für Investitionen da sind. Und jetzt in der neuen Regel sozusagen absolute Bremse von Schulden, keine neuen Schulden mit der kleinen Ausnahme maximal 0,35% Neuverschuldung im Vergleich zum BIP, zum Bruttoinlandsprodukt. Also das war dann schon eher die harte Schiene und hat auch irgendwie gezeigt, wie hart man damals drauf war, was Haushaltspolitik anging.
Und sorgt 15 Jahre später für einige Probleme in der Ampel. Jetzt gibt es natürlich noch eine weitere Ausnahme. Man darf ja deutlich mehr Schulden machen, wenn eine außerordentliche Notlage besteht, oder?
Genau, das steht auch in Artikel 115, ne, für alle, die da nochmal reingucken wollen, steht da drin, außerordentliche Notlage, Naturkatastrophe oder ähnliches, aber auch dafür, also dafür braucht man zumindest eine Mehrheit im Bundestag, jetzt keine Zweidrittelmehrheit, also man müsste ja nicht das Grundgesetz ändern dafür, aber man braucht irgendeine Art von Mehrheit und die gibt es ja jetzt gerade in der Situation der Ampel auch nicht mehr, das heißt, deswegen streckt man jetzt so gerade schon so ein bisschen die Hand aus in Richtung CDU, CSU oder so und sucht sich vielleicht irgendwo in anderen Parteien Mehrheiten dafür, dass man vielleicht doch mehr Geld ausgeben kann, als man hat.
Jetzt hast du ja schon die grundsätzliche Problematik erwähnt, nämlich, dass auch Leute von damals mittlerweile sagen, hey, war vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Gibt es natürlich verschiedene Auffassungen zu. Die Frage ist natürlich, woher kommt die überhaupt, diese Idee? Also die ist ja nicht aus dem Nix entstanden. Also woher stammt das?
Nee, und ich finde, das ist auch vielleicht unser Beitrag mit dem Podcast, den wir jetzt machen, weil wir sind natürlich nicht so in den ganzen Haushaltsdebatten in Berlin drin und sind auch vielleicht nicht so Verfassungsjuristen, die jetzt sagen können, okay, wie kann man das jetzt begründen, die jetzt nochmal auszusetzen oder so. Aber wir können halt vielleicht euch ein bisschen Hintergrund geben, was es in den Wirtschaftswissenschaften für eine Debatte gab zu Schuldenbremse oder Verschuldung von Staaten. Im Prinzip, viele, die VWL studieren, werden es mal gehört haben, gibt es einen Effekt, der immer genannt wird, der Crowding-Out-Effekt. Da wird davon ausgegangen, dass der Staat, wenn er ganz viele Kredite nachfragt, wenn er quasi neue Schulden aufnimmt, eigentlich anderen Unternehmen oder sozusagen Leute auf dem Kreditmarkt, die auch Kredite aufnehmen wollen, die verdrängt, also die auscrowded sozusagen. Und deshalb war die Vermutung lange, wenn es sozusagen eine beschränkte Geldmenge gibt, dann klaut der Staat sozusagen die wichtigen Kredite den Unternehmen, die ja eigentlich die Wirtschaft am Laufen halten. Da gibt es mittlerweile auch viel Kritik daran, an dieser Vorstellung. Aber das war schon so eine Vorstellung in der Wirtschaftswissenschaft, die damit auch drauf eingezahlt hat. Dazu gibt es dann noch so ein paar praktische Annahmen. Also natürlich diese, was wir eben auch besprochen haben, Beschränkung von politischer Willkür, also dass man einfach willkürlich Geld ausgibt, dann auch
also
schon
das soll,
ein Stück
das
weit
soll quasi heißen, dass es da so ein Misstrauen gegenüber den eigenen Politikern, den eigenen gewählten Politikern gibt, dass die lieber Geschenke machen, als irgendwie vernünftig im Sinne aller zu wirtschaften. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke dahinter.
Genau, und auch ein bisschen so, das, also die Gefahr, die damit einhergeht, dass man vielleicht dann viel zu viel für Zinsen zahlt, also weil alle sozusagen ihren vor der nächsten Wahl ihren Wählergruppen Geschenke machen wollen und man dann danach die Zinskosten hat und dann die Rechnung bekommt sozusagen. Und dann gab es noch einen Artikel von 2010, der ist dann relativ bekannt geworden, VWL-Artikel von Carmen Reinhardt und Kenneth Rogoff, Growth in a Time of Debt hieß der. Und
also
da
Wachstum
sagen sie,
in
dass,
Zeiten der Schulden.
Genau. Und da sagen die, dass ab 90% Schuldenstand im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt, dass da das Wachstum erheblich leide, weil man dann sozusagen mehr für den Schuldendienst und die Zinszahlung und so weiter ausgibt, als man wirklich die Wirtschaft ankurbeln
kann. Also irgendwann ist so eine Art Kipppunkt erreicht. Also wenn ich, sag ich mal, über 90% meines BIPs schon in Schulden stecken habe, dann ist irgendwie, dann kippt so das in Richtung, ich muss nur noch Geld ausgeben für Zinszahlungen und so weiter und kann gar nicht mehr vernünftig die Wirtschaft voranbringen. Das ist so ein bisschen die Idee da gewesen.
Genau, und das gab ja auch relativ viel Forschung, gerade zu Entwicklungsländern zu, und da weiß man natürlich manchmal nicht, was ist Henne und was ist Ei. Also kommen jetzt die Schulden und haben die den Effekt auf die Wirtschaftsleistung, oder gibt es eher so, dass die Wirtschaftsleistung schwach ist und sich deswegen der Staat verschuldet. Aber ja, trotzdem gab es diese Studie, die war halt sehr einflussreich, bis dann irgendwann rausgefunden wurde, dass die auch einen Excel-Fehler hatte. Also das ist so ein bisschen eine legendäre Anekdote in der VWL, dass es genau in diesem Paper einen Excel-Fehler gab. Können wir vielleicht auch nochmal eine Folge zu machen. Also auf jeden Fall, das waren so ein bisschen die Ansätze in der Wirtschaftslehre, die irgendwie darauf, auf jeden Fall aus denen sich diese Vorstellung der Schuldenbremse gespeist hat. Gleichzeitig gab es in den letzten Jahren auch wirklich viel Kritik an dieser Vorstellung. Vor allen Dingen in Krisenzeiten wurde da gesagt, muss einfach irgendwoher die Nachfrage kommen und irgendwie muss die Wirtschaft angekurbelt werden. Das heißt, ein Staat kann nicht in eine Krise reinsparen. Und und auch in der Euro-Krise hat man so ein bisschen gesehen, wenn Griechenland gleichzeitig spart und die Wirtschaft abschmiert, dann ist es eigentlich nicht gut für die Wirtschaft und man hat eigentlich keinen Ankurbelungseffekt. Also gab es schon viel Kritik, und vielleicht kann man auch noch sagen, die Kritik kam auch viel aus dem Ausland, auch an dieser deutschen Vorstellung von vielleicht so einer schwäbischen Hausfrau, Idealisierung, man darf nur das ausgeben, was man hat und so. Und da wurde immer gesagt, der Staat ist halt kein Unternehmen und der Staat ist auch keine Hausfrau. Der Staat muss halt manchmal gegen eine Krise aninvestieren und dann eben auch Schulden aufnehmen.
Wenn man sich für das Thema interessiert und irgendwie auch mal in ausländische Wirtschaftszeitungen oder so einen Blick wirft, da merkt man, dass die deutsche Diskussion ja schon eine sehr eigene ist. Da wird ja teilweise sogar recht fassungslos oder zumindest verdutzt auf Deutschland geguckt, warum wir uns das Leben in Anführungszeichen so schwer machen und irgendwie selber verbieten, jetzt Schulden zu machen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das, was du damit auch meinst, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Paul Krugman zum Beispiel ist ein Beispiel, der war Nobelpreisträger für Wirtschaft im Jahr 2008, und auch andere Ökonomen aus dem Ausland, die haben immer Deutschland vor allen Dingen dafür kritisiert, dass Deutschland so Sparweltmeister sein möchte und das ja auch auf europäischer Ebene durchdrückt zum Teil, und haben auch immer gefragt oder gesagt, dass es eigentlich nicht erklärbar ist, warum Deutschland das in dem Maße macht. Und dazu kommt eben auch, dass in den letzten Jahren, also jetzt 2010 ungefähr, es eben eigentlich sehr günstig war, sich zu verschulden. Also Deutschland hätte investieren können und man im Prinzip die Zeit verpasst hat, wo die Zinsen so niedrig waren, wo man auch Schulden sehr einfach hätte machen können und nicht hohe Zinskosten hätte. Also da wäre dieses Argument hätte einfach nicht so getragen, dass man irgendwie die Zinsen anführen kann als Argument gegen zu viel Schulden machen. Genau, und das hat man sozusagen auch nicht genutzt. Und dieser Shift auch in den letzten Jahren in der Volkswirtschaftslehre, also hin zu so einer, man sagt so keynesianischen, also an Keynes angelegten, nachfrageorientierten Politik.
John Maynard Keynes, ein sehr einflussreicher britischer Wirtschaftswissenschaftler des 20. Jahrhunderts, das vielleicht nur für die, die es nicht wissen.
Genau, der einen dieser vielleicht zwei großen Blöcke in der Wirtschaftswissenschaft darstellt. Diesen Shift, den sehen wir jetzt auch in der wirtschaftspolitischen Debatte und sehen eben auch, dass selbst so Leute wie Donald Trump ja auch in der Corona-Krise Stimulus-Checks verschickt haben, zwar mit ihrem eigenen Namen drauf, aber immerhin. Und da es schon eine Vorstellung davon gab, man will jetzt die Leute finanziell unterstützen, womit man ja auch dann die Binnennachfrage und so ankurbelt. Gleichzeitig, also ich habe nur mal geguckt, es gibt trotzdem auch weiterhin Schuldenbremsen im Ausland. Das ist jetzt nicht nur ein deutsches Phänomen, also auch in Dänemark zum Beispiel auf Kommunallevel, in den USA auch auf Level der einzelnen Bundesstaaten, aber eben selten auf so gesamtstaatlicher Ebene, dass sich da wirklich ein Staat so beschränkt und das in die Verfassung aufnimmt.
Also das scheint eine sehr deutsche Eigenheit zu sein. Kannst du dir irgendwie erklären, warum das denn jetzt ausgerechnet so ein deutsches Ding ist?
Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen Spekulation. Es gibt auf jeden Fall ein sehr gutes Buch, wo ich aber nicht mehr ganz vor Augen habe, was die gesamte Geschichte ist. Da geht es um die Geschichte der schwarzen Null von Lukas Haffert. Vielleicht können wir das noch in die Shownotes packen, wo so ein Stück weit die deutsche Eigenheit in der volkswirtschaftlichen Debatte und so diese deutsche Vorstellung von sehr moralisch aufgeladener Haushaltspolitik und dass der Staat da nicht zu doll über seinen Möglichkeiten ausgeben sollte, dargestellt.
Vielleicht dann nur als kleine Anekdote, als ich in Frankreich studiert habe, hat da der Wirtschaftsprof, bei dem ich da saß, sich auch immer so ganz belustigt sozusagen darüber, dass im Deutschen ja tatsächlich Schulden und Schuld sozusagen den gleichen Wortstamm haben, also dass extrem moralisch aufgeladen ist, dass man vielleicht als Staat Kredite aufnimmt. Und diese Trennung gibt es ja in anderen Sprachen ganz klar. Also da heißt es dann nicht Geld, wenn man von Krediten redet, sondern dann halt Debt. Ja? Und dass das im Deutschen schon sprachlich eine Eigenheit ist, dass das moralisch irgendwie miteinander verzahnt ist. Also auf jeden Fall da schon eine kleine deutsche Eigenheit. Aber jetzt hat das alles natürlich auch vielleicht ja auch sehr positive Auswirkungen auf die deutsche Politik. Es verschafft einem ja dann letztendlich auch Spielraum, oder? Also man hat ja dann, wenn man diese Schuldenbremse einhält, eine sehr niedrige Verschuldungsquote und dementsprechend dann, wenn mal Krise ist, kann man ja dann auch viel einfacher wieder mehr Schulden aufnehmen, einfach weil man da einen enormen Spielraum sich vorher verschafft hat.
Ja, also ein Stück weit schon. Man kann jetzt, man kann auch nicht sagen, dass es nur reine Ideologie war, die gar keine Basis hatte. Also natürlich hat man dann auch Geld gespart, was so Zinszahlungen angeht und so weiter. Aber man hat natürlich auch gesehen, dass in den letzten Jahren, das ist ja das, was uns jetzt auch auf die Füße fällt, dass man gespart hat an Investitionen in Infrastruktur, in Forschung und Entwicklung zum Teil, in einer Zeit, wo man sich hätte günstig verschulden können und man jetzt irgendwie so einen Rückstand hat in Investitionen. Und ja, also ich glaube auch das deutsche Bildungssystem und alles, was sonst immer erwähnt wird, das ist alles auch Teil von der schwarzen Null und von den Effekten davon. Und das ist eben dann die Kehrseite davon. Aber klar, es ist auch eine Möglichkeit gewesen, vielleicht Spielraum dann in Krisensituationen wie Corona zu haben. Und da konnte Deutschland ja sehr aus dem Vollen schöpfen. Eine Sache muss vielleicht noch erwähnt werden, weil vermutlich immer sich auch Leute melden, die dann sagen, es gibt ja eine Theorie, die da heißt Modern Monetary Theory, die sagen eigentlich, der Staat kann sich unbegrenzt verschulden und einfach von der Zentralbank Geld bekommen. Das ist auch noch eine Theorie, die wir jetzt nicht, glaube ich, in Gänze diskutieren können, aber das ist nochmal ein ganz eigener Zweig, die im Prinzip sagt, was auch immer hier alle diskutiert, sowohl die Keynesianer als auch die Ordoliberalen oder die Neoklassiker, dass die eigentlich alle überhaupt nicht darüber diskutieren müssten, weil es gibt eigentlich gar kein Problem. Ist vielleicht aber nochmal was für eine extra Folge.
So, die Ampel ist tot und irgendwie hatte die Schuldenbremse einen entscheidenden Anteil jetzt letztendlich daran, egal ob man das Ende der Ampel jetzt gut oder vielleicht auch nicht so gut finden mag. Wir sind mal ein bisschen auf Spurensuche in der Vergangenheit gegangen. Woher kommt eigentlich dieses Instrument der Schuldenbremse? Warum ist das ausgerechnet in Deutschland so ein Ding und sorgt auch in den letzten Stunden offensichtlich dafür, dass euer Newsfeed zu Hause ein klein wenig explodiert ist? Wir haben herausgefunden, die Schuldenbremse ist schon eine ziemliche deutsche Eigenheit. Wenn man mal ins internationale Umfeld schaut, hat kaum ein Staat eine ähnliche Regelung. Und manche würden jetzt sagen, genau das ist eine Grundlage. Andere würden sagen, eher eine Gefahr für die wirtschaftliche Stärke Deutschlands. Wie ihr euch dazu positioniert, ist ganz eure Sache. Wenn euch zu dem Thema mehr interessiert, dann schaut, wie gesagt, gerne nochmal in unseren Feed. Ich glaube, es war Folge 3. Da haben wir uns schon mal ausführlich mit der Frage beschäftigt, woher kommen eigentlich die Schulden? Wer leiht uns das Geld und was hat eine dubiose Agentur in einem Frankfurter Stadtteil namens Niederursel damit zu tun? Findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt, natürlich auch in der Deutschlandfunk-App. Markus und ich glaube, wir beide sagen jetzt nochmal sorry, wenn sich die Qualität nicht so anhört wie sonst und natürlich auch für das schnelle Freestylen aus dem Berliner Wohnzimmer. Markus, du willst immer noch nicht erwähnen, wo du jetzt wohnst?
Vorerst nicht. Ich habe ja neulich schon bei der Pilzfolge quasi sehr viele Hints dagelassen, deswegen lieber nicht. Aber genau, wir lassen euch auch Sachen in den Shownotes und ich glaube, es gibt auf jeden Fall sehr interessante Bücher zur Ideengeschichte der schwarzen Null und zumindest da, glaube ich, lohnt es sich mal reinzugucken, auch wenn jetzt in den nächsten Tagen sich so die News überschlagen.
Und da hoffen wir natürlich, dass ihr cool bei bleibt. Das war jedenfalls What the Wirtschaft mit heute Gregor Lischka und Markus Wolf und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. jeden zweiten Donnerstag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Nova.